Ich möchte heute Abend mit euch über Werte sprechen und über das Wahlergebnis. Ich möchte wissen, wie es euch geht mit dem Ergebnis. Ich möchte wissen, ob ihr im Team schon darüber gesprochen habt, ob es in der Elternschaft schon zum Anklang gekommen ist, das Thema, was ihr jetzt damit anstellen wollt, was wir gemeinsam damit anstellen wollen. Es geht um ganz wichtige Dinge. Ich bin selber noch dabei, mich so ein bisschen zu sortieren. Natürlich kannten wir die Prognosen und wir kannten auch die Umfragewerte. Und es dürfte keine Überraschung sein, aber ihr kennt das, ne? Nur weil man auf etwas hinweist, das was sein könnte, fühlt sich das noch lange nicht so an, wie in dem Moment, in dem es dann soweit ist. Und dann stehen wir da und dann beginnt nicht nur das Denken, dann beginnt auch das Fühlen. Und da befinde ich mich gerade. Und deswegen ist es im Prinzip ein Live-Austausch. Ich gehe live mit euch in das Sortieren der Gedanken, in das Sortieren auch der Gefühle, die da aufkeimen. Und versuche da die richtigen Worte auch zu finden. Also heute Abend möchte ich ungern über die AfD sprechen. Ich möchte über das für mich viel spannendere Thema Werte sprechen. Wir alle haben Werte. Und wenn wir uns das Wahlprogramm, Achtung, ein paar Mal werde ich sie erwähnen, aber es geht nicht um die AfD. Die AfD hat Werte, die von dem Wortschatz her unseren Werten nicht nur ähneln, sondern identisch sind. Also die AfD möchte Freiheit, sie möchte Frieden, sie möchte Demokratie und das auf ihre eigene Art und Weise. Und darüber möchte ich sprechen, diese eigene Art und Weise. Wie wollen wir mit Menschen zusammenarbeiten, zusammenleben, die zwar sagen, sie haben auch den Wert des Friedens, der Mitmenschlichkeit, der Hilfsbereitschaft und, ne, diese ganzen großen Wörter, die ihr kennt, die sie aber ganz anders umsetzen, als wir es tun. Und in der Kita haben wir ja nicht nur einen Bildungsauftrag, in dem natürlich auch die demokratische Bildung inkludiert ist, sondern wir haben in den Kitas ja auch ganz viele Werte, die wir da zelebrieren. Werte, die wichtig sind für den Frieden, für die Freiheit, die Mitmenschlichkeit, die Hilfsbereitschaft, die Nächstenliebe. Und haltet euch bitte im Moment noch nicht an den Begriffen auf. Das sind große Worte, bei denen die meisten sagen, ja genau, das wollen wir. Also es ist sehr einfach, sich auf große Worte zu einigen. Aber es ist wichtig, dass wir lernen, das Ganze zu differenzieren. Also was meinst du mit diesem Wort und was meine ich mit diesem Wort? Und darum geht's mir. Ich möchte gerne mit euch auch darüber sprechen, wie können wir uns darauf verlassen, dass gemeinsam entwickelte Werte, also Werte, auf die wir uns einigen, zum Beispiel in der Kita, dass die auch so gelebt werden, wie wir es uns für die Kinder wünschen und wie wir, ja, jetzt ist die Frage, wer ist wir, ne? Und ihr seht, das ist alles noch sehr unsortiert bei mir und ich hoffe, ihr könnt mir gleich helfen, das Ganze ein bisschen zu sortieren. Also gehen wir mal davon aus, dass ich mit wir die Menschen meine, die, ja, jetzt könnte ich sagen, die Demokratie und die Freiheit und den Frieden, aber das wollen ja die anderen, die diese Werte ganz anders leben als wir auch. Ihr seht, das ist ultra schwierig. Und auch in meiner Wertearbeit, oder Werteentwicklungsarbeit, die ich mit den Kita-Teams leiste, ist es immer eine große Herausforderung. Aber jetzt ist die große Herausforderung, wie bekommen wir Menschen, die diese Werte ganz anders interpretieren und ganz anders mit Leben füllen, wie bekommen wir die wieder zu uns, die wir versuchen, sehr stark bei der Umsetzung der Werte den Fokus auf Mitmenschlichkeit zu haben und Nächstenliebe, also die Liebe zu den Menschen und zwar zu allen Menschen und die Offenheit für alle Kulturen, alle Religionen, jede sexuelle Identifikation, jede Hautfarbe, jede Kultur, jeder Ausdruck von Persönlichkeit. Also wie können wir es schaffen, da zusammenzukommen? Oder, und jetzt wird's sehr holprig, Achtung, und auch wahrscheinlich ein Trigger für den einen oder anderen, die ein oder andere, wie können wir auch die Kita als Ort der Werte schützen vor denen, die diese Werte so nutzen, dass Menschen darunter leiden, dass Systeme kaputt gehen und dass Verbindungen, Gemeinschaften krank werden oder zerstört werden. Denn das ist es, was ich im Moment sehe. Also ich sehe Menschen, die nutzen die gleichen Wörter, aber hinter den Wörtern verbirgt sich eine Umsetzung, die nichts mehr mit der Umsetzung zu tun hat, die ich in diesen Werten sehe. Ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen verstehen, wohin die Reise geht und was ich genau meine, auch wenn ich nach Worten ringe, weil ich es selber noch sortiere. Wenn ihr Lust habt, lasst uns doch einfach mal von vorne anfangen. Mir geht's jetzt erstmal darum, wie geht's euch mit dem Wahlergebnis? Und Frage Nummer zwei, seid ihr auch der Meinung, das ist meine Meinung, dass die Kita immer auch ein politischer Ort ist? Dass wir zwar gerne das eine vom anderen trennen, aber ich drücke mich in einer Demokratie auch über die Wahl der Partei aus. Das heißt, die Partei vertritt ein Stück weit auch die Ansichten, die Lebenseinstellung, die Weltanschauung, die ich habe. Und da ich ja immer Mensch bin, bin ich in der Kita auch politisch. Denn das ist Menschsein. In unserer Demokratie ist Menschsein auch politisch zu sein. Und Politik ist ja auch eine Säule unseres Landes. Da geht es ganz viel um Stabilität und um Sicherheit. Und in der Kita geht es genau darum, auch so darum. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir in der Kita mehr über Politik sprechen, auch über meine Ambitionen, diese Partei zu wählen mit diesen Werten, in der Hoffnung, dass diese Werte so und so umgesetzt werden. Und so erhalte ich einen Zugang zu meinem Kollegen, meiner Kollegin. Und da hätte ich gerne gewusst, wie ihr damit umgehen wollt. Also einmal natürlich mit dem Wahlergebnis, aber auch damit, dass diese Wahl definitiv einen Einfluss hat auf die Kitas und die Schulen. Denn wir sind nicht nur Repräsentanten, sondern wir sind der Ursprung. Wir sind die Quelle der Demokratie, der Nächstenliebe, überhaupt der Liebe zu den Menschen, der Vielfalt, der Diversität. Wir sind die Quelle, also wir sind der Beginn von allem. Bei uns wächst der Mensch mit all seinen Werten, seiner Ethik, seiner Moral, seinen Attributen, seinen Prioritäten, seinen Prinzipien. Und das ist der Ort, an dem wir ganz viel entstehen lassen können, aber wir können auch ganz viel manipulieren oder kaputt machen. Und da hätte ich gerne gewusst, wie ihr auch ab sofort oder in Zukunft damit umgehen wollt. Ich lese jetzt mal eure Kommentare. Schau mal, ob ihr ein bisschen was dazu geschrieben habt. Kita-Coaching. Die Herausforderung, Daniel ist es, die Herausforderung, Werte wie Akzeptanz und Gleichberechtigung sind kognitiv nachgerüstet. Das macht es im Verhalten so schwer. Ich kann mir gut vorstellen, was du darunter verstehst, Daniel, aber vielleicht magst du es nochmal in einer klareren Sprache präzisieren, damit auch die, die heute Abend mit am Start sind, ein Stück weit verstehen können. Das ist für mich sehr stark schon Metaebene, was du konkret in der Umsetzung damit meinst. Das wäre ganz toll, dann gehe ich gerne nochmal darauf ein. So. Ich mag gerne über das Thema Demokratie in der Kita sprechen, was für mich mit Politik in der Kita stark zusammenhängt. Ja, ich habe lange auch mit meiner Frau darüber diskutiert und mit auch vielen anderen. Und es gibt unterschiedliche Positionen. Es gibt Menschen, die sagen, Demokratie hat per se erstmal nichts mit Politik zu tun. Also wir können auch hier unendlich darüber diskutieren, ob das eine mit dem anderen was zu tun hat. Für mich wesentlicher oder wichtiger wäre, wie du das konkret siehst. Möchtest du gerne, dass dein politisches Verständnis oder auch deine politische Kraft oder die Tragweite deiner politischen Entscheidung, möchtest du sie in der Kita mal diskutieren, weil sie wohl möglich eine Verlängerung deiner eigenen Identität ist? Was bedeutet das genau? Also, ich als Andreas, ich habe eine Idee davon, ich mache mir Sorgen um die Natur, um die Tiere, aber auch um den Frieden und die Freiheit und das Mitgefühl. Das sind so meine Attribute. Natürlich mache ich mir auch Sorgen um die Wirtschaft, um das soziale Miteinander, um die Bildung, die Pflege, die Renten. Also all das sind Dinge, um die mache ich mir Gedanken, die möchte ich gerne verstärkt unterstützen, diese Themen. Jetzt suche ich mir eine Partei. Und diese Partei im besten Fall vertritt genau diese Werte, vertritt diese Attribute, Prinzipien, wie auch immer ihr es nennen wollt. Damit ist die Partei die Verlängerung meiner Identität. Ne? Also ich habe Ängste und ich habe Sorgen, ich habe aber auch Wünsche und Bedürfnisse, ich möchte Ziele erreichen. Und die Partei hilft mir sozusagen, ist das Werkzeug für unser Land, also auch damit die Politik, ne? Das umzusetzen im besten Fall. Und damit bin ich doch ein politisches Wesen. Also, weil die Politik die Verlängerung meiner Identität ist oder ein Werkzeug, meine Identität, meine Werte, meine moralischen, ethischen Vorstellungen zu zelebrieren, bin ich doch ein politisches Wesen. Und das hat in der Kita doch eine ganz, ganz große Relevanz. Denn alles, was in der Politik passiert, ist doch genau das, was in der Kita und der Schule passiert. Also wir sprechen in der Kita auch über die Zukunft, über Sicherheit, über Ängste und Sorgen, über Stabilität, über Nächstenliebe und Mitgefühl. Also das sind doch genau die Attribute. Und von daher finde ich es ganz wichtig, dass wir uns trauen, in der Kita, im Team, auch über unsere politische Identifikation oder Fokussierung oder Ausrichtung zu sprechen. Und dass wir vor allen Dingen nicht einfach nur sagen, ich wähle die Partei, sondern ich wähle diese Partei, weil. Und dann zählen wir mal ein Stück weit auf. Warum? Ne? Was sind die guten Gründe? Und dann dürfen wir mal Rückfragen stellen, um herauszufinden, ob derjenige, der seine guten Gründe für diese Partei hat, ob der auch, und jetzt Achtung, wird's wieder ein bisschen triggermäßig, ob der auch weiß, wie die Partei diese Bedürfnisse umsetzt. Also ob er sich wirklich im Klaren darüber ist, was diese Partei tut. Und wir wissen natürlich alle, in den meisten Fällen regiert eine Partei in unserem Land niemals alleine. Und das bedeutet immer auch, dass es Kompromisse geben wird. Das ist völlig klar. Aber ich muss mir ja im Klaren darüber sein, was das für Menschen sind und was diese Partei für ein Programm hat und wie dieses Programm am Ende umgesetzt werden soll. Und wenn ich jemanden im Team habe, der einfach nur dagegen ist, der einfach nur will, dass alles kaputt geht oder der einfach nur in den Angriffsmodus schaltet, der einfach mal radikal sein möchte, über alle Menschenbedürfnisse, die Menschenrechte oder das Grundgesetz hinaus, einfach mal hart durchgreifen, egal was es kostet. Wenn ich so jemanden im Team habe, dann möchte ich schon sehr gerne wissen, woher kommt denn diese Antriebskraft, woher kommen diese Gefühle? Und was glaubst du, wird passieren, wenn diese Partei, für die du bist, an der Macht ist? Also was wird sie tun, ganz konkret? Und jetzt achte ich natürlich darauf, Achtung, Trigger, ob derjenige Bescheid weiß, ob er sich auskennt mit Ökonomie, mit Soziologie, mit Politikwissenschaften. Ja, ich bin der Meinung, jeder Wähler, jede Wählerin muss sich damit auseinandergesetzt haben, muss die Kausalität seiner Entscheidungen, ihrer Entscheidungen kennen. Wenn ich eine Partei wähle und diese Partei will was umsetzen, das hat sie mir vorher gesagt, wie sie das umsetzen möchte, dann muss ich mir, Kausalität ist Ursache und Wirkung oder Aktion, Reaktion, also die Folge von, dann muss ich doch genau wissen, wie finanzieren die das? Welche Auswirkungen hat das auf unterschiedliche Kulturen, Religionen oder Gemeinschaften oder Minderheiten? Welche Auswirkungen hat das auf Europa oder auf das internationale Miteinander? Ich muss mir doch im Klaren in einer Bildungsinstitution, Achtung, ich bin doch ein Bildungsexperte in einer Bildungsinstitution. Ergo gehe ich davon aus, dass du gebildet bist. Ansonsten hast du in der Bildungsinstitution eben nichts verloren. Und dann erwarte ich von meiner Kollegin, meinem Kollegen, dass sie mir genau beschreiben kann, aus welchen guten Gründen sie diese Partei wählt und mit welchen Ambitionen sie diese Partei wählt und was sie glaubt, was passieren wird, wenn diese Partei mit den bereits beschriebenen, oft im Fernsehen, in irgendwelchen Dokus oder in irgendwelchen Talkshows beschriebenen Mitteln oder Strategien das umsetzt, was du gerne hättest. Was glaubst du, hat das für eine Auswirkung? Es geht ja hier auch ums Menschenbild. Also ich möchte mit Menschen in einem Team arbeiten, die ein Menschenbild vertreten, das zu unserer Zeit auch in unsere Gesellschaft passt. Und Achtung, natürlich können wir jetzt hier wieder gegeneinander aufwiegen. Da gibt's Parteien, die sagen, ja, wir haben ja auch ein tolles Menschenbild und ein tolles Wertebild und eine tolle Idee von der Welt. Ne? Und über diese Position möchte ich so gar nicht jetzt erstmal streiten, sondern mir ist es wichtig, dass wir in dem Thema bleiben und die Leute in unseren Kitas fragen, Was ist deine Ambition? Was glaubst du, wird passieren? Aus welchen guten Gründen hast du dich so entschieden? Und natürlich gibt es hier noch einen Aspekt. Ich weiß, ich laber jetzt ein bisschen, aber viele Menschen sind der Meinung, viele Kita-Fachkräfte sind der Meinung, dass sie privat jemand anderes sein können als auf der Arbeit. Und wir wissen schon seit Jahrzehnten, dass das neurobiologisch und entwicklungspsychologisch oder verhaltenspsychologisch, also Behaviorismus, nicht möglich ist. Es ist nicht möglich. Wir sind in einer Kita, genauso wie der Lehrer in der Schule, in erster Linie Mensch. Und das pädagogische Handwerkszeug ist nur ein Werkzeug. Aber dieses Werkzeug wird benutzt von dem Menschen. Und ich glaube nicht daran, erstens, dass das möglich ist, dass ich zu Hause ein anderer Mensch sein kann als in der Kita. Ich kann dort andere Mechanismen anwenden, aber ein anderer Mensch glaube ich nicht. Also ich persönlich. Aber wer bin ich, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe? Und das andere ist, Menschen oder Kita-Fachkräfte, die mir sagen, zu Hause zelebriere ich andere Werte als in der Kita, auch die kann ich nicht verstehen, da bin ich raus, ich kann da nicht connecten, es fällt mir ganz schwer, da in die Beziehung zu gehen, weil ich das für gruselig halte. Ich bin ein Mensch mit Werten, diese Werte sind das Fundament meines Seins. Und ich bin deswegen zu Hause, genau wie in der Kita. Für mich gibt es nur diese einen Werte. Mein Wert des Vertrauens, mein Wert der Ehrlichkeit, mein Wert der Nächstenliebe, mein Wert des Glaubens, mein Wert des Respektes, mein Wert der Wertschätzung, mein Wert der Anerkennung, mein Wert, ich könnte jetzt ohne Ende so weitermachen. Das sind zu Hause doch die gleichen Werte wie in der Kita. Wenn das nicht wäre, überlegt mal, was würde denn das bedeuten, wenn meine Werte abhängig sind von dem Mensch, der mir gegenübersteht. Wenn meine Werte abhängig sind von der Situation, in der ich mich befinde. Wenn meine Werte abhängig sind von dem Amt, von der Funktion, die ich innehabe. Das wäre gruselig für mich, das wäre Willkür. Also wir haben ja da draußen Machthaber, Diktatoren, ne? Oder auch Menschen, die ja Macht, ein großes Machtbedürfnis haben, die tun das und wir sehen, wohin das führt. Die machen Unterschiede bei Menschen und gucken sich dann an, so, also meine Werte gelten nicht für jeden, meine Werte sind abhängig von der Hautfarbe, davon, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht, davon, ob jemand Ausländer ist oder nicht und meine Werte sind abhängig davon, ob ich in der Situation dadurch Geld verdiene, jetzt sind wir bei der Situation, oder ob du in der Situation Geld verdienst, ob ich besser wegkomme als du, oder, nächste Situation, meine Werte sind abhängig von der Funktion. Als Leitung einer Kita darf ich dich diskriminieren, was ich zu Hause in meiner Privatzeit aber niemals tun würde, weil dort der Wert der Diskriminierung hochgehoben wird und geschützt wird. Also Diskriminierungsfreiheit. Wisst ihr, das wäre doch absurd. Das macht doch so gar keinen Sinn mehr. Darüber können wir auch gerne mal sprechen. Ah, hier hat jemand eine Anfrage gestellt. Da schaue ich doch mal gleich, dass ich dich gleich mit reinnehme. Ich leite eine der progressivsten Einrichtungen. Wir sind vegan und super links. Was du sagst, ist mega wichtig. Wenn wir im Team Menschen hätten, die weit weg von unseren Grundwerten wären, das wäre schwer. Ja, in der Tat. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir auch Kitas haben, die einen ganz eindeutigen Weg gehen. Und das ist ja das Schöne. Unser Land hat ja vor vielen Jahren entschieden, wir haben Wunsch- und Wahlfreiheit der Eltern. Und wir haben die Möglichkeit, dass Kita-Träger ihre eigenen Kitas konzeptionieren und ihre eigenen Kitas kreieren. Und ich finde es großartig, wenn wir vegetarische oder vegane Kitas haben, in denen natürlich nicht nur die Kinder und die Kollegen vegetarisch essen, sondern die Kollegen und die auch selbst Vegetarier oder Veganer sind. Also ich finde das völlig in Ordnung. Wir haben 62.000 Kitas da draußen. Da findet jeder seine Kita. Niemand hat das Recht, in eine Kita zu gehen und zu sagen, jetzt müsst ihr eure Werte meinen anpassen. Oder niemand hat das Recht zu sagen, ihr müsst jetzt aushalten, dass ich alleine andere Werte habe als eure. Nee, immer der in eine Gemeinschaft kommt, passt sich der Gemeinschaft an und kann nicht einfach sagen, ihr müsst sie euch jetzt ändern, damit es mir gut geht oder damit meine Werte zelebriert werden. Von daher bin ich für eine große Freiheit der Kitas, auch sehr eindeutig sich zu positionieren und zu sagen, wir arbeiten nur mit Menschen, die. Wir arbeiten nur mit Menschen oder wir haben Eltern bei uns nur die. Ich finde es wichtig und da geht es nicht darum, dass irgendwie bösartig selektiert wird, sondern Achtung, es ist ein Angebot und es gibt da draußen nochmal 62.000 Kita-Angebote und da findet jeder sein Angebot. Und natürlich können wir uns jetzt groß darüber unterhalten, Andreas, ich finde aber keinen anderen Kita-Platz als da an dieser Kita und das ist eine Kita, die ist irgendwie so und so und da, das ist mir zu radikal, das möchte ich jetzt nicht. Oder auch als Kollegin finde ich vielleicht in einem regionalen Bereich keine andere Kita, ohne weit wegfahren zu müssen. Also als Kita-Fachkraft und möchte dann da arbeiten, aber find's dann nicht gut, dass die so eindeutig in diese Richtung gehen. Also ich bin da ganz offen und denke, es ist wichtig, dass wir die Vielfalt auch in den Kitas leben und dass wir nicht Einheitskitas haben. Also ne, es gab Länder und wir haben neue Bundesländer dazu bekommen, bei denen gab es auch eine Einheitsbildung. Und wir kommen aus einem Land, in dem es 1933 damit begonnen hat, ne, Einheitsbrei zu servieren. Und wir wissen ganz genau, das geht schief. Wir brauchen Vielfalt und Diversität. Und wir sollten nicht beim anderen gucken, was der macht im Sinne von so, das ist gemein, sondern wir sollten eher bei uns gucken, was kann auch ich tun, um einen Beitrag für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft zu leisten. Politik, jetzt kommt Sandra, Politik, Parteien ist ja auch von Menschen gemacht und keine natürliche Gegebenheit. Ja, da bin ich ganz bei dir. Somit ist es am Ende wirklich wichtig, welche Werte die PFK mitbringen, pädagogischen Fachkräfte. AfD wählen hätte bei uns keine Chance. Ja, und ich find's ganz wichtig, dass wir uns da positionieren und dass wir sagen, jetzt kommen wir natürlich in den Bereich der Diskriminierung, aber nochmal, immer dann, wenn wir Werte schützen, und das tun wir in unserer Demokratie, schützen wir die Demokratie, dann werden auch Menschen ausgegrenzt oder diskriminiert, die gerne eine Autokratie hätten oder die gerne auf Kosten von Menschenleben Entscheidungen treffen. Ja, ja, das passiert. Es werden Menschen ausgegrenzt, die nicht unsere Werte teilen. Wir können niemals, und das werdet ihr in vielen klugen Büchern lesen oder in Dokus sehen, wir können niemals alle zufriedenstellen. Wir können niemals einen Raum schaffen, in dem alle Menschen gleich beteiligt sind. Das wird niemals funktionieren. In einem Land wie unserem, in dem du ganz frei sein darfst, darin dich auszuleben, in so einem Land wird es niemals vorkommen, dass alle Menschen dann deine Werte haben und deine Bedürfnisse und deine Gefühle und deine Ziele und Wünsche und Träume. Es wird ja nie passieren. Ergo, immer dann, wenn wir Gemeinschaften haben, in einer Großgemeinschaft haben wir kleine Gemeinschaften wie Kita-Teams, immer dann wird es natürlich auch zu einer Ausgrenzung und zu einer Diskriminierung kommen und das ist okay. Gerade bei der Pluralität, also bei der Vielfalt, die wir anbieten an Kitas und an Schulen oder was auch immer, ist es gar nicht so dramatisch oder tragisch, wenn jemand seinen Platz in deiner Kita jetzt nicht findet, weil ihr in eurer Kita zum Beispiel nicht mit AfD-Wählerinnen und Wählern arbeiten wollt. Und dann müssen wir daraus kein großes Ding machen, sondern dann sucht ihr halt eine Kita, in der deine Attribute, deine Ideen auch unterstützt werden, wenn du so eine findest. Und ich finde das völlig okay. Und dann hinzugehen und zu sagen so, ja, guck sie dir an, diese scheinbaren Gutmenschen, ne, wollen in einem demokratischen Land leben, ohne Diskriminierung. Und jetzt diskriminieren sie mich. Sie wollen mich nicht haben in ihrem Team, nur weil ich ein anderes Menschenbild habe. Ja. Ja. Und es ist okay. Du lässt ja in deine Familie auch nicht jeden rein. Du heiratest ja auch nicht jeden. Nicht jeder darf dein Freund sein. Und jetzt könnte ich ja sagen, ich will aber gern dein Freund sein. Jetzt willst du aber nicht meiner sein. Und dann könnte ich ja auch sagen, ja, aber das ist ja Diskriminierung. Das ist nicht in Ordnung. Also es wird immer zu Ausgrenzung und Diskriminierung kommen. Immer. Und dann den anderen vorzuwerfen, die ihre Werte schützen wollen, sie wären das Übel und sie würden jetzt diskriminieren, macht keinen Sinn, meines Erachtens nach. Aber ihr dürft mir gerne widersprechen. Wie gesagt, ich bin nur der crazy Dude von den Kita-Helden. Wer bin ich, dass ich die Weisheit irgendwie vom Berge herabtrage? Ich bin auch nur ein Typ mit einer Wahrheit von tausend und Millionen Wahrheiten da draußen. Daniel nochmal, mit kognitivem nachgerüstet meinte ich, dass Werte wie Akzeptanz oder Gleichberechtigung kognitiv, logisch, sinnvoll, wertvoll sind. Jedoch nicht so affektiv, unterbewusst, so wirksam und verwachsen sind. Ja, in der Tat. Wir könnten darauf jetzt nochmal eingehen. Ich glaube, Daniel könnte dazu ein eigenes Seminar machen, was ich glaube, was er auch schon anbietet. Daniel ist ja auch nochmal, glaube ich, Experte zum Thema Inklusion und weiß daher genau, wovon er spricht und auch, was das bedeutet, wenn wir Menschen eine Gemeinschaft bilden wollen oder Menschen auch mit integrieren wollen. Die kommen dann mit Werten. Also gibt es überhaupt sowas wie natürliche Werte oder ist am Ende alles dann doch eine Form der Erziehung? Und wenn wir uns jetzt darauf einigen, dass das letztendlich alles eine Prägungssache ist, alles ist Erziehung, dann ist es ja noch wichtiger, dass wir gerade in der Kita und in der Schule ganz genau darauf achten, was für Werte Menschen sind das? Achtung! Und dann will ich nicht einfach nur ein großes Wort im Sinne von, dann kommt einer und sagt so, ja, ich will ja auch Akzeptanz, ich will ja auch Gleichberechtigung, sondern ich möchte viel lieber wissen, wie setzt du deine Gleichberechtigung um? Und was erwartest du von mir in meinem Handeln, damit du Gleichberechtigung erfährst? Das ist meines Erachtens die magische Frage. Wie setzt du es um? Also wie werde ich es bei dir erleben? Und wie möchtest du es bei mir erleben, damit auch du spürst, ich mache das so, wie du es dir vorstellst. Das ist doch das Entscheidende. Und nicht nur, dass sich darauf einigen, sich auf ein großes Wort einigen. So, schauen wir mal, ob ihr noch was geschrieben habt. Nee, gerade nicht. Nee, ich sehe gerade nichts. Ja, ich habe jetzt noch nicht gehört, wie es euch mit dem Wahlergebnis geht. Ach, guck mal, vielleicht können wir mal versuchen. Beim letzten Mal hat das leider nicht... Da gibt es zwei Anfragen. Ich habe jetzt einfach mal eine bestätigt und gucke mal, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, muss ich mal schauen, was da mit meinem Instagram mal wieder nicht stimmt. Es scheint auch hier nicht zu funktionieren. Ne? Ich gehe auf Annehmen, live gehen, ja, mit Jesse, aber es funktioniert nicht. Sorry, dann habe ich hier noch jemanden. Ich könnte mal gucken mit Inga Katrin, dass ich da live gehe. Irgendwie funktioniert es nicht. Ich verstehe es nicht. Wenn ihr mir da helfen könnt, also ich drücke auf Annehmen und es passiert nichts. Sorry. Dann kann ich leider nur lesen. Und ich fände es total schön, wenn ihr mir nochmal schreibt, wie es euch mit dem Wahlergebnis geht, aber auch wie wir unsere Werte in den Kitas schützen können. Und vor allen Dingen fände ich es total interessant. Ich habe ja eben eine, naja, für mich, es wäre für euch eine These, für mich habe ich aber ganz klar gesagt, ich stehe ganz stark dahinter, dass jemand seine Werte nicht zwischen Privat und Arbeit trennen kann. Das ist moralisch nicht möglich, meine Werte von Menschen, Situationen, von Dingen oder von Funktionen abhängig zu machen. Und es ist einfach neurobiologisch und auch psychologisch nicht möglich, dass ich in der Kita andere Werte zelebriere als zu Hause. Das finde ich ganz, ganz seltsam. Dazu könnt ihr auch nochmal was sagen. Ich gucke nochmal, ob das mit dem Live-Gehen geht. Ach so, abgelehnt, okay. Dann gucke ich nochmal, ob das mit Katrin geht. Funktioniert das ja? Ja, vielleicht dient dieses Live auch einfach dazu, als Anregung dazu, dass ihr auch in den Austausch geht, nicht nur mit mir, sondern auch mal mit dem Team und dass ihr mal eine Teamsitzung macht zum Thema. Und das meine ich tatsächlich so. Ich habe das mit meinen Teams übrigens ganz genauso gemacht. Deswegen alles, was ich euch sage, habe ich mit meinen Teams immer selber so gemacht. Wir haben darüber gesprochen, wen hast du gewählt und aus welchen guten Gründen hast du gewählt. Und wir sind auch noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben die Frage gestellt, hast du das mit einer mit dem Wissen gewählt? Also hast du das Parteiprogramm gelesen? Hast du dich mit den Menschen, die du wählst, auseinandergesetzt? Oder hast du einfach nur gewählt, wen du immer wählst, also aus Gewohnheit oder aus Angst oder aus Strategie? Ne? Viele Menschen haben bei dieser Bundestagswahl aus Strategie gewählt. Sie haben vielleicht nicht die Partei gewählt, die sie wählen wollten, sondern die Partei gewählt, von der sie gedacht haben, die muss ich jetzt wählen, damit wir irgendwie verhindern, dass die AfD an die Macht kommt. Also über solche Gründe dürft ihr auch mal sprechen. Also hast du dich vorher informiert, wen du da wählst? Aus welchen guten Gründen hast du diese Partei gewählt? Was steht für dich dahinter? Also, ich möchte dann auch ungern so eine Diskussion, ja, ich habe das geringste Übel gewählt. Ich verstehe natürlich, dass Parteien nicht immer alles vertreten, wofür ich stehe. Und ich verstehe auch, dass Parteien oft enttäuschend sein können, weil wir davon ausgehen, dass sie die Dinge, die sie sagen, auch zu 100% umsetzen. Und da möchte ich euch was mitgeben, was ich vor 2 Wochen von Robert Habeck gehört habe. Das fand ich sehr interessant. Ich habe mir ja jede Politiksendung angeguckt, wirklich jede in den letzten 2 Wochen, jede. Vor allem die Politiksendungen mit der AfD, Alice Weidel und dem Chrupalla. Also, und da hat der Robert Habeck etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt. Etwas, was mir so noch gar nicht, also lange Zeit schon gar nicht mehr präsent war. Und das möchte ich mit euch teilen. Er hat gesagt, der Kompromiss ist der Erfolg einer Demokratie. Also in einer Demokratie wählen wir Parteien. Diese Parteien schließen sich zusammen zu einer Koalition. In dieser Koalition haben diese Parteien unterschiedliche Ziele, Bedürfnisse, Wünsche, Prinzipien, Werte nicht immer, manchmal schon leider, aber auch manchmal unterschiedliche Werte. Und dann versuchen die in den unterschiedlichen Bereichen, ob Pflege, Rente, Bildung, Soziales, Wirtschaft, etwas zu verändern, etwas zu bewegen, etwas besser zu machen. Und da es zwei unterschiedliche Parteien sind, einigen sie sich auf die Schnittmenge. Die Schnittmenge ist der Kompromiss. Also ist der Kompromiss der Erfolg einer erfolgreichen Demokratie. Und das war mir lange Zeit nicht so bewusst. Ich war auch oft ärgerlich und habe mir gedacht, könnt ihr es nicht mal so machen, wie ihr es versprochen habt? Könnt ihr es nicht mal so machen, wie ich es gerne hätte? Ich habe euch doch gewählt, weil ihr, keine Ahnung, für den Tierschutz seid. Und dann müsst ihr das doch 100%, nee, wird nie passieren. Das passiert nur in einer Autokratie und in der möchte ich nicht leben. Denn da haben wir gar keine Kontrolle mehr. In einer Autokratie wie China, da könnte man fast sagen, in einer Diktatur, da ist es möglich, dem Autokraten, also der alleine die Macht hat, der kann von heute auf morgen etwas entscheiden. Und dann ist es zu 100% so. Wenn der sagt, heute machen wir das so, ab morgen machen wir das so, dann ist es so. Aber in so einem Land will ich nicht leben. Wir wissen ja, wir, die wir unsere Geschichte haben, wissen, wohin das führt. In einer Demokratie, wo ganz viele Gruppen und Menschen miteinander in den Austausch gehen, ist der Kompromiss der Erfolg. Ja, es gibt faule Kompromisse, aber gehen wir doch mal von was Gutem aus. Die Politiker haben sich echt Mühe gegeben und haben nach Tagen, nach Wochen sich geeinigt auf eine Schnittmenge. Und diese Schnittmenge, das ist der Erfolg. Das erleben wir zwar nicht als Erfolg, aber ich glaube, wir müssen wieder anfangen, das als Erfolg zu erleben, weil der Kompromiss der Erfolg einer Demokratie ist. Aber auch hier dürft ihr mir gerne widersprechen. Das Wahlergebnis macht mir große Sorgen, ja. Mir auch. Vor allen Dingen, was mir große Sorgen macht, ist, ich habe mir diese Deutschlandkarte angeschaut. Die habt ihr bestimmt gesehen, ne? Also, wo wurde wer gewählt? Und das hat mich unfassbar bestürzt, weil ich jetzt hier zwei große Lager sehe. Und diese Lager, die müssen wir irgendwie wieder zusammenbringen. Aber über den Verstand wird es nicht funktionieren. Wir haben in den letzten 2 Wochen in diesen Talkshows gesehen, da wurden jede Menge Fakten, Informationen ausgetauscht. Und es gibt eine Partei, die gar nicht so interessiert ist, oder sagen wir es mal, ich versuche es ein bisschen wertfrei, ganz wertfrei wird es nie gehen. Das ist eine Partei, die die Fakten ganz anders bewertet, die die Informationen ganz anders aufbereitet. Und das zeigt mir, es geht dieser Partei gar nicht um gemeinsame Fakten und gemeinsame Informationen, sondern es geht um etwas, was ich gar nicht mehr greifen kann. Und das ist das, was mich verunsichert. Geht es um Angst? Geht es um Wut? Geht es um Rache? Geht es um einfach nur dagegen sein? Geht es davon, mit den besten Ambitionen wirklich eine positive Veränderung für das Land, also an das Positive zu glauben? Das sind Dinge, die kann ich mir, ich kann sie mir nicht erklären. Was ich aber mittlerweile glaube, ist, dass es über den Verstand, dass wir über den Verstand keine Brücken mehr bauen können. Wir können dieser Partei und diesen Menschen, die diese Partei wählen, erklären, hör mal, das, was du da gesagt bekommst von den Vertretern dieser Partei, die du gewählt hast, das stimmt nicht im Sinne der Fakten. Also du kannst es ja empirisch belegen, du kannst es ja verifizieren, nachweisen. Und es ist den Leuten aber egal. Und das macht mir Angst. Wenn wir also über die Fakten, über die Klarheit nicht mehr zusammenkommen, dann steht was anderes zwischen uns. Und das halte ich für viel herausfordernder, als jemand einfach nur aufzuklären, dass die Reaktivierung eines Atomkraftwerkes so nicht mehr möglich ist. Und das sagen auch die Betreiber eines Atomkraftwerkes. Also alle Fakten sprechen eine klare, deutliche Sprache. Und wir haben da jemanden, der nicht mehr interessiert ist an diesen Fakten, der sich andere Fakten oder andere Informationen oder diese Fakten anders interpretiert. Und dann wird es ganz schwer, auf Faktenbasis zusammenzukommen, also rein rational oder kognitiv. Da steht dann was anderes. Meines Erachtens nach vielleicht was Emotionales. Vielleicht auch, ja, doch, ich glaube, das ist was Emotionales. Sich wieder wie eine Teilung angefühlt. Jo, jupp. Mir bereitet es auch große Sorgen, dass diese Ergebnisse mit den Einrichtungen für Menschen generell macht. Was bedeutet das zukünftig für uns Fachkräfte, auch für die Kinder, die wir begleiten? Ja, das ist es. Da bin ich ganz bei dir. Was bedeutet das? Und wir müssen drüber reden. Und wir dürfen jetzt nicht mehr in den Kitas und in den Schulen weiterhin sagen, Politik geht uns nichts an. Die Politik hat in einer Kita, in einer Schule nichts verloren. Das dürfen wir nicht mehr tun. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um wieder politisch aktiv zu werden. Nicht radikal, aktiv. Das bedeutet, dass wir die Politik, die unsere Gesellschaft formt, in die Kitas, wo die Gesellschaft entsteht, in die Schulen, wo die Gesellschaft entsteht, dass wir sie da reinholen, dass wir wieder das Ganze thematisieren, dass wir uns nicht darauf ausruhen oder damit argumentieren, ja, ich kann schweigen über mein politisches Verhältnis und ich muss nicht sagen, Wahlgeheimnis, ja, kannst ja sagen, ist ja dein Recht, aber was kannst du dir von dem Recht kaufen? Ihr merkt, ich bin verzweifelt dann auch. Was willst du dir denn von deinem Recht kaufen, nicht darüber zu reden, wenn das, worüber wir nicht mehr reden, dazwischen uns steht und alles kaputt macht, was wir uns aufgebaut haben. Was bringt es dir dann? Das kann doch dann nur noch Zerstörung sein. Also bin ich dafür, so jetzt versuche ich, wie ich hier runterzuhalten, dann bin ich dafür, dass wir die Dinge, über die wir nie gesprochen haben, über die wir uns nicht trauen zu sprechen oder glauben, das hat dort nichts zu suchen. Doch, lasst uns bitte wieder darüber reden. Ich habe bei Habeck das Gefühl, dass er derjenige war, der realistisch, authentisch und ehrlich war. Einer, der geeignet gewesen wäre, Kanzler zu sein und nicht Macht wollte. Ja, das ist vielleicht auch ein interessantes Attribut, ne? Dass wir jemanden, also wir wissen ja aufgrund von der Literatur, aber auch der Historie, manchmal sind die Menschen die besten. Achtung, das ist jetzt ein schwieriges Wort. Ich würde jetzt gern das Wort Führer sagen, ne? Also sie führen uns. Aber das Wort Führer hat natürlich auch historisch gesehen eine sehr starke Einfärbung. Von daher, wie nenne ich das? Gehen wir zu Harry Potter. Harry Potter wollte nie der Held sein. Er wollte nie der Auserwählte sein. Genauso ist es mit Frodo von Herr der Ringe. Genauso ist es mit Luke Skywalker von Star Wars. Und jetzt können wir das im Prinzip auf die Weltgeschichte projizieren. Es gab in der Weltgeschichte wie Nelson Mandela Menschen, die das eigentlich nicht wollten, aber sie waren der Richtige, denn sie waren die moralische Instanz. Und vielleicht waren sie nicht immer diejenigen, die die intelligentesten wirtschaftlichen Entscheidungen getroffen haben oder die intelligentesten, ihr wisst, was ich meine, ne? Aber es waren Menschen mit einem moralischen Fundament. Und vielleicht brauchen wir auch unbedingt Menschen mit einem moralischen Fundament. Oder vielleicht müsste auch sich der Ethikrat in Deutschland wieder mehr beteiligen. Vielleicht müsste der Ethikrat in Deutschland auch mehr
Kraft, mehr Macht bekommen. Für diejenigen, die mich kennen und die mit mir gearbeitet haben, ich hatte in meinen Kitas immer ein Ethikrat. Das heißt, dieser Ethikrat bestand aus 2, 3, 4, 5 Menschen. Das waren manchmal Leute aus dem Team, manchmal aber auch Team und Eltern gemischt. Und die konnten meine Entscheidung als Kita-Leitung blockieren. Wenn sie der Meinung war, dass der Andreas Ebenhöhe oder jemand anderes aus dem Team hier gerade keine moralische gute Entscheidung getroffen hat oder Dinge tut, die moralisch, ethisch nicht möglich sein dürfen, dann durfte der Ethikrat, der hat ein Vetorecht, der durfte sich einschalten und durfte diese Entscheidung unterbinden. Also in meinen Kitas gab es immer schon einen Ethikrat, der uns davor schützt, die Individuen, ne, das bräuchte Amerika auch, dann wären die geschützt vor jemandem wie Trump. Also wir brauchen einen starken Ethikrat, der sagt, das, was du tust, ist nicht mehr ethisch. Das mag wirtschaftlich interessant sein, aber es ist nicht ethisch. Und wenn wir diesen Weg gehen, nur auf Basis oder zum Wohle der Wirtschaft, dann verlieren wir ja das Menschsein. Also was für eine Wirtschaft hast du noch, wenn du am Ende sowieso nur noch Unfrieden und Krieg hast? Also was willst du dann mit einer guten Wirtschaft? Also plädiere ich für eine moralische Instanz und das sollte nicht eine Person sein, sondern am besten ein Gremium oder ein Ethikrat. Umso mehr braucht es die Kitas für Weiterbildung der Kinder hin zu Vielfalt, Menschenrechte, Menschenfreundlichkeit teilen. Genau, jetzt hast du diese großen Begriffe genommen, ne? Und jetzt ist es wichtig, dass wir im Team mal mit allen darüber sprechen, was bedeutet für dich Vielfalt? Was bedeutet für dich Menschenrechte? Was bedeutet für dich Menschenfreundlichkeit? Was bedeutet Teilen für dich, ne? Und dass wir über die Definition und das praktisch umsetzen, an die Substanz, an die Identität der Menschen, mit denen wir in der Kita arbeiten, rankommen. Und dass wir dann natürlich auch die Entscheidung treffen, hör mal, deine Identität, deine Werte, die Art und Weise, wie du diese Werte, die wir auch haben, interpretierst und umsetzt, entspricht nicht unserer Interpretation und Umsetzung. Es ist zwar das gleiche Wort, aber das, wie du es mit Leben füllst, das ist nicht das, wie wir es wollen. Wir möchten nicht mit dir arbeiten. Und das ist völlig okay. Das ist völlig in Ordnung. Denn ich habe kein Recht auf diesen Arbeitsplatz in dieser Kita. Ich habe laut unseren Gesetzen Recht auf Arbeit, aber nicht auf dieses Team und auf diese Kita. Und wer bin ich, dass ich mich mit meiner besonderen Interpretation der Werte und mit meiner besonderen Umsetzung dieser Werte einer ganzen Gemeinschaft aufdränge und dieser Gemeinschaft das Leben zur Hölle mache, nur weil ich denke, ich habe ein gottgegebenes Recht, da arbeiten zu dürfen. Also das ist also nochmal zur Erinnerung für diejenigen, die so eine Scheiße machen, ihr habt einen Arbeitsvertrag unterschrieben und keinen Kaufvertrag. Euch gehört der Platz in der Kita nicht. Ihr habt einen Arbeitsvertrag unterschrieben und die Arbeit wird euch zur Verfügung gestellt, sofern ihr die Bundesgesetze, die Kinderrechte, den Bildungsauftrag und euer pädagogisches Konzept, und da sind die Werte implementiert, umsetzt. Nur unter diesen Voraussetzungen, das sind die 4 großen Kita-Heldensäulen, Team gehört noch für mich dazu, deswegen gibt es eigentlich 5 große Kita-Heldensäulen, nur wenn ihr das umsetzt, dürft ihr weiterhin Teil dieser Gemeinschaft sein. Wenn ihr das so nicht mehr umsetzt, seid ihr raus. Arbeitsvertrag, nicht Kaufvertrag. Ich habe eine etwas bunte Karte gesehen. Da waren nicht nur blaue Symbole, sondern auch welche in anderen Farben. Das hat mich etwas beruhigt. Ja, es gibt unterschiedliche Karten, da müsste man natürlich jetzt, seht ihr, ne, auch die ganzen Informationen. Wir denken immer, wir sprechen von denselben Informationen, aber ganz oft tun wir das gar nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen zu differenzieren. Ich bin auch bestürzt. Wie soll man dagegen angehen? Ich würde erst mal sagen, wie soll man damit umgehen? Also manchmal prägen unsere Worte auch unsere Realität. Und von daher würde ich sagen, lasst uns damit umgehen. Lasst uns das angehen. Angehen und umgehen. Ne? Lasst es uns angehen. Die Bestürzung habe ich auch. Aber wir dürfen nicht in eine Lethargie verfallen oder eine Frustration, sondern wir sollen jetzt anfangen. Es ist wichtig, dass wir anfangen, die Welt zu verändern. Also da nochmal das Zitat von Gandhi. Einfach nur zur Erinnerung, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Also pack es an. Sprich es in der Teamsitzung an, mach einen Elternabend. Ich würde sofort, hätte ich noch eine Kita, würde ich sofort einen Elternabend zum Thema Demokratie machen, zum Thema Werte, Wertekultur. Da gehört die Demokratie mit dazu. Und dann spreche ich auch mit den Eltern, weil was ist, wenn wir einen großen Anteil, zum Beispiel an AfD-Wählerinnen und Wähler bei den Eltern haben? Dann ist es so wichtig, dass wir mit denen in den Austausch gehen. Eine Umsetzung ihrer Werte mit und wieder, vielleicht widerspricht das dann unseren Werten in der Kita. Und das ist ja dann auch eine massive Herausforderung für das Kind. Stell dir ein Kind vor, das unter strengen Werten nehmen wir mal einen Radikalen, nehmen wir keine Partei, ein Radikaler, ne? Ob das eine rechtsradikale Partei, eine linksradikale Partei ist. Also wir haben hier immer ein radikales Elternpaar und das impft das Kind mit radikalen Ansichten. Jetzt kommt das Kind in unsere Kita mit ganz anderen Ansichten. Und natürlich ist das dann ein Riesenkonflikt auch für das Kind. Ergo sollten wir unbedingt Elternabende machen zum Thema Politik, zum Thema Werteentwicklung, zum Thema Demokratie. Also auch zu dem, wir definieren mit Ihnen, liebe Eltern, jetzt mal die großen Worte, die wir zwar alle haben, aber wohlmöglich anders und unterschiedlich definieren und wohlmöglich noch ganz anders umsetzen. So, guck ich mal auf die Uhr, es war gleich mal Schluss machen. Ich mache mir auch Gedanken darüber, was dies für die Zukunft in pädagogischen Einrichtungen macht. Wie wird sich der gesellschaftliche Wandel auf die aktuelle Pädagogik auswirken? Auch so etwas, genau. Die Pädagogik orientiert sich ja auch immer am Zahn der Zeit. Und sie wandelt sich, ne? Sie wächst mit der Veränderung der Gesellschaft. Und was ist, wenn unsere Gesellschaft jetzt vermehrt problematische Eigenarten entwickelt? Ich nenne es mal so. Und diese problematischen Eigenarten werden zu einer neuen Kultur. Und jetzt müssen wir Pädagoginnen und Pädagogen diese Kultur übernehmen, weil wir ja in dieser Kultur, in dieser Realität leben und damit auch ein Abbild in der Kita der Realität der Kultur sind. Und dann wird's ganz verrückt. Dann wird's ganz verrückt. Der Orientierungsplan wird ja auch vom Land gemacht. Ja, da können wir wieder froh sein, dass wir den Föderalismus haben. Also auch hier, ich gebe es euch mal mit. Wir alle sind ja ein Stück weit auch immer mal politikverdrossen und frustriert, ne? Aber wir dürfen auch sehr stolz sein. Sehr stolz auf unser Land, sehr stolz auf das, was uns oft quält. Also ganz ehrlich, ich sage das jetzt, das wollt ihr wahrscheinlich nicht hören. Und ich meine es auch nicht pauschal, Achtung, ne? Sondern es sind Aspekte, es sind Teile. Da können wir sehr stolz und sehr dankbar sein, dass wir so ein tolles Grundgesetz haben. Wir können sehr stolz und sehr dankbar sein, dass wir so viele demokratische Parteien haben. Wir können sehr stolz und sehr dankbar sein, dass wir den Föderalismus haben, der auch so nervig ist, so furchtbar nervig. Ja, aber der Föderalismus schützt uns wiederum, und das haben wir ja gelernt, ne, aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Föderalismus schützt vor einer Machtübernahme einzelner Personen oder einer Institution. Und auch Verwaltung. Wir wollen alle die Verwaltungen abbauen, ne? Wir wollen alle, dass die Bürokratie weniger wird. Ja, ich möchte das auch. Aber ich weiß die Bürokratie auch zu schätzen. Ja, die Bürokratie macht alles kompliziert. Sie verlangsamt alles. Sie ist furchtbar anstrengend und sie ist oldschool. Aber was sie auch kann, nicht nur, aber auch, sie kann uns beschützen. Bürokratie gibt es ja zum Schutz. Die Bürokratie will Gleichberechtigung und Schutz. Dafür wird sie eingeführt. Dafür werden diese Millionen von nervigen Gesetzen gemacht. Aber diese Gesetze wollen es so gut wie möglich machen, so genau wie möglich. Das heißt, die Bürokratie hat auch was Positives. Und es ist wichtig, glaube ich, dass wir in diesem Land nicht immer nur schimpfen über die Politik und die Politiker, weil es gibt auch tolle Politiker, und über die Bürokraten und die Bürokratie, sondern wir müssen auch dankbar dafür sein, dass es das gibt, genauso wie den Föderalismus. Mehr denn je jetzt. Also, ne, in guten Zeiten, so Merkel-Ära, wobei waren das gute Zeiten? Viele definieren es als gute Zeit. Oder man könnte sagen, ruhige Zeiten. Vielleicht nicht gute Zeiten, ruhige Zeiten. Da will keiner den Föderalismus, da hat keiner Bock auch auf die Bürokratie und sowas. Aber dann jetzt, wenn wir merken, okay, jetzt kippt was, dann können wir manchmal sehr dankbar sein, dass wir diese Instanzen haben. Ich gehe genauso vor, wenn ich in die Kitas gehe, also auf die politische Verantwortung hinweisen. Es braucht Leitungen, die das weiterführen. Ja, danke. Ja. Erschreckend auch, dass die CDU jetzt gemeinnützige Organisationen hinterfragt. Was sagst du dazu? Hierzu möchte ich gerne, also ich kommentiere das auf folgende Art und Weise. Ich warte ab. Also ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ich finde, wir sind zu schnell aufgewühlt. Und das sehen wir in den letzten Jahren schon. Irgendjemand sagt ein Wort, von dem wir sagen, das darf man nicht mehr sagen. Und wir fragen gar nicht, wie er das meint oder aus welchen guten Gründen er dieses Wort verwendet oder er diese Art und Weise seines Verhaltens an den Tag legt. Sondern wir verurteilen direkt und wir zweifeln direkt und wir haben manchmal sehr destruktive Formen des Gedankens, des Denkens. Und deswegen würde ich vorschlagen, und ich bin dir so dankbar, dass du das jetzt hier reinbringst, lass es uns abwarten. Ich war nicht dabei, als sie diesen gigantischen Fragekatalog zusammengestellt haben. Ich habe keine Ahnung, was für Absichten die CDU damit verfolgt oder die CSU und die CDU. Ich weiß es nicht. Ich warte. Wenn ich mich jetzt schon aufrege, wenn ich jetzt schon, also dann mache ich das Gleiche wie diese Partei, über die wir nicht mehr reden wollen. Ne? Ich eskaliere dann sofort und ich bin empört und wie kann man nur, und dann schüre ich mit meinen fast 19.000 Followern auch noch, ich habe ja eine Verantwortung auch. Ne? Immer wenn ich mit Menschen arbeite, dann habe ich eine Verantwortung gegenüber den Menschen und gegenüber dem Land, in dem ich lebe. Und deswegen bin ich ein Fan davon, ganz kurz mal innezuhalten, durchzuatmen, abzuwarten. Ich kenne die Beweggründe nicht. Ich warte, bis ich mehr erfahre. Und dann beziehe ich super gerne Stellung. Aber ich will mich nicht mehr empören, weil das spaltet unser Land. Und das macht nicht nur diese Partei, über die wir eigentlich hier nicht mehr reden wollen, sondern das machen wir auch selbst. Wir spalten uns selbst. Selbst in der Kita-Szene erlebe ich hier auf Instagram, gibt es Leute, die sofort empört sind. Wie kannst du nur? Wie darf man das nur? Die emotionalisieren dann sehr stark und die empören sich, ohne wirklich erfahren zu haben, was da gerade passiert ist. Und ich bin ein Fan davon, dass ich nicht nur auf das höre, was jemand sagt, sondern wie er es meint. Das ist für mich, das sind zwei Planeten. Das eine ist, was ich sage. Das andere ist, was ich meine. Und es gibt sogar noch einen Planet, das ist der Planet, der ich bin. Nicht immer bin ich, was ich sage. Nicht immer bin ich, was ich meine. Und von daher gibt es diese Dimensionen, die wir unbedingt beachten müssen. Lasst uns bitte innehalten, abwarten und nicht in eine zu schnelle Empörung gehen. Kannst du mehr über den Ethikrat erzählen? Wie wurde dieser organisiert und im Alltag implementiert? Das ist eine komplexe Angelegenheit. Dazu mache ich meine Seminare. Das mache ich an Teamtagen zum Beispiel zum Thema Schutzkonzept. Da gibt's immer den Aspekten, die Entwicklung und den Aufbau und die Inkludierung eines Ethikrates. Also hier an der Stelle, Annika, danke für die Frage. Aber da möchte ich gerne hier nicht irgendwie ein kurzes missverständliches Statement abgeben oder einfach nur ein Tool raushauen. Denn die, die mich kennen, die wissen ganz genau, ein Werkzeug macht nur Sinn, wenn ich weiß, wer das Werkzeug anwendet. Hier nochmal zur Erinnerung der Elderstab. Einige von euch kennen diesen Zauberstab. Dieser Zauberstab wird verwendet von Harry Potter, aber auch von Dumbledore und von Lord Voldemort. Und deswegen, das zeigt es eindeutig, entscheidend ist nicht der Stab, entscheidend ist der, der ihn bedient oder die ihn bedient. Und deswegen werde ich hier ungern irgendwelche Tools raushauen, denn der Zauberstab ist ein Tool, also ein Werkzeug, sondern ich möchte mit euch herausfinden, was für Menschen seid ihr, was für Menschen habt ihr im Team und dann weiß ich, welcher Zauberstab zu euch passt. Ich habe gerade von Ost nach West gewechselt. Es ist leichter, drüben zu reden, Elternabende zu diesen politischen Themen zu gestalten. Die Gesellschaft ist im Osten besonders geteilt. Und solche, da geht der Satz jetzt irgendwie nicht mehr weiter, ich traue mich gar nicht, das Wort Teilung in den Mund zu nehmen. Ich will es auch gar nicht. Und wahrscheinlich ist es aber so, und es tut mir zu weh, als dass ich es in den Mund nehmen möchte. Ich sehe, dass es zwei große Communities gibt und wir müssen unbedingt zusammenfinden. Gegeneinander macht keinen Sinn mehr. Warum macht dagegen nicht mehr Sinn? weil die Community zu groß geworden ist.